Abenteuer glauben, auf Kurs bleiben. Vielen Dank, liebe Ingrid Bruchhaus, für deinen persönlichen Einstieg, für deine persönliche Vorbereitung, was dieses Thema bei dir auslöst. Im Glauben bleiben, Abenteuer glauben, erleben und auf Kurs bleiben, da waren meine ersten Gedanken dazu, um auf Kurs zu bleiben, brauche ich doch, wenn ich in dieser Sprache von Kurs, der Schifffahrt, rede, dann brauche ich doch Koordinaten. Dann brauche ich Navigationspunkte. Navigationspunkte, die mir sagen, wo ich mich befinde und wo andere Orientierungspunkte sind, die mich sozusagen unterstützen, mein Ziel anzusteuern. Und Navigationspunkte im Glauben, die finden wir in Gottes Wort. Und hier ganz speziell antwortet Jesus auch, wo wir genau suchen müssen in Gottes Wort, als er danach gefragt wird. Jesus antwortete, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Das ist ja auch so eine Orientierung, wenn ich fragen würde, wie soll ich leben? Gut ist nur einer. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Jesus verweist auf die 10 Gebote. Und zeigt uns damit, ja, für mich so Navigationspunkte, äußere Grenzpunkte, die uns vor Schaden für andere und auch vor uns, für uns selbst bewahren sollen. Nehmen wir die 10 Gebote, die ersten 4, die helfen mir, den in den Blick zu nehmen, von dem Jesus spricht. Es ist nur einer, der gut ist. Und aus diesem Blick, aus dieser Beziehung zu diesem einen heraus meine eigene Identität zu finden. Zu wissen, wer ich selber bin als Spiegelbild Gottes und was ich dadurch ausstrahlen kann und darf. Und dann die Gebote 5 bis 10, die regeln und ordnen das Verhältnis zu anderen Menschen. Sie zeigen mir die Bedeutung meiner Beziehung zu meinen Eltern, was es bedeutet, wo ich herkomme. Sie schützen mein und fremdes Eigentum, zeigen mir auf, welch zentrales Gewicht Partnerschaft hat und dass man mit Treue nicht spielt. Sie schützen Leib und Leben. Und nicht zuletzt geht es in den 10 Geboten auch um meine innere Gesundheit, um eine gesunde innere Einstellung zu mir selber, dass ich Zufriedenheit bewahren kann und nicht vor Neid zerfressen, verbittere, sondern als zufriedener und wohlwollender Zeitgenosse bekannt bin. Das sind gute Eckpunkte, gute Navigationspunkte. Entscheidend ist aber, finde ich, bezogen auf diese Gebote, dass wir sie nicht fälschlicherweise als Paragraphen missverstehen. Das reine für wahr halten, dass dieser eine, dass es nur einen gibt, der gut ist, dass der Gott der Herr der Welt ist, das reine für wahr halten eines Glaubens an Gott, das hält mich noch nicht auf Kurs. Das wäre ja nur ein Standpunkt. Aber das bringt mich noch nicht in Bewegung. Das peinlich genaue Befolgen der Regeln als feste Vorgaben bringt mich auch nicht ohne weiteres ans Ziel. Möglicherweise bringt mich das irgendwann sogar eher in Widerspruch, dass ich den Eindruck habe, diese fest guten, vorgeformulierten Ordnungen, die passen gar nicht zu meinem konkreten Leben, so wie ich das erlebe, was viel komplexer und komplizierter ist. Ich glaube, um auf den Geboten aus den guten Ordnungen Gottes Gewinn zu ziehen, braucht es etwas Tieferes, eine Erfahrung. Braucht es etwas Umfassenderes, das tiefer geht, und das ist eine ganz persönliche Beziehung zu Gott. Die ganz persönliche Beziehung zu Gott, die beschreibt Jesus mit den Worten, die wir eben auch schon in der Schriftlesung eingangs zum Gottesdienst gehört haben. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Mit diesem Beispiel spielt Jesus darauf an, dass den Schafen, die von Weide zu Weide geführt werden, deshalb dem Hirten folgen, weil ihnen seine Stimme vertraut ist. Sie kennen ihren Klang, sie hören sie mit ihrem Herzen auch nachklingen. Sie kennen die Lautstärke, dass da niemand ist, der sie vielleicht anschreit und sagt, hier lang, rechts, geradeaus, links. Sondern sie hören ihren Klang und wissen, überall dort, wo ich diesen Klang noch vernehme, dort fühle ich mich sicher. und dort bin ich am richtigen Platz. Ich glaube, mit diesem Bild nähern wir uns der Frage an, wie kann ich im Glauben auf Kurs bleiben? Ich möchte das den Raum des Vertrauens nennen. Das ist der Raum, in dem ich die Stimme von Jesus noch höre. Es ist der Raum des Vertrauens, in den ich zum Beispiel auch ganz persönlich eingetreten bin, als ich zum Glauben kam, in den Raum des Glaubens. Es war der Raum einer Gemeinde von Menschen, denen ich Vertrauen gelernt hatte und von denen ich gelernt habe, was es bedeutet, Gott zu vertrauen. Ein Raum des Vertrauens ist natürlich nicht irgendein Raum, wo ich mich vertraut fühle, wohlfühle. Nein, natürlich, es geht um den Raum, in dem es um Jesus Christus geht, den wir nur als den Gekreuzigten und Auferstandenen kennen. Also Jesus von Nazareth, der sowohl zum Leiden ja als auch zum Leben ja gesagt hat. Diesen Raum des Vertrauens, den muss ich mir nicht erst selber bauen, sondern Gott lädt mich ein, ihn zu betreten, mich darin aufzuhalten. Das ist alles, was ich tun muss. Das ist alles, was wir tun müssen, uns in diesem Raum des Vertrauens aufhalten. Und das ist, glaube ich, kein enger, dunkler oder stickiger Raum. Vielleicht machen wir ihn manchmal selber dazu, indem wir uns da einengen oder die Dinge zu eng verstehen. Ich glaube, es ist ein heller, lichtdurchfluteter Raum von Gottes Licht, geprägt von Gottes Größe und Weite und durchweht von seinem frischen Heiligen Geist und mit großen Fenstern nach draußen. Es geht meiner Meinung nach nicht darum, bei der Stimme, die wir von Jesus hören, es geht nicht darum, für jede Weggabelung ein konkretes Wort aus dem Mund von Jesus zu hören, in welche Richtung es jetzt geht, was in dieser oder jener Situation richtig oder falsch ist, sondern auf dem Weg und vor der Weggabelung zu wissen, ich höre die Stimme meines Herrn, ich bin auf dem richtigen Weg. Das heißt, zu vertrauen, nicht zu wissen, wo es lang geht, sondern zu vertrauen, dass Jesus mich begleitet und dass ich mich in dem Schutzraum von Jesus aufhalte. Ich glaube, das macht frei und das entlastet. Wenn ich mich in diesem Raum des Vertrauens aufhalte, dann brauche ich nicht zu fragen, ist das, was ich jetzt gerade tue, zu jeder Zeit und für jeden das Richtige? Ist das allgemein gültig? Sondern ich tue etwas im Vertrauen, im Glauben, dass ich das Richtige tue. Luther meinte dazu, es kann sogar wichtiger und besser sein, einen Strohhalm aufzuheben, wenn man es im Glauben tut. Wichtiger als ganz viele Menschen zu heilen, wenn das nicht im Glauben geschieht. Und da spielt es gar keine Rolle, ob jemand sich damit einen zweifelhaften Vorteil vielleicht verschaffen will, Ruhm, Ehre oder Geld, sondern einfach nur in dem Sinne von Römer 14, Vers 23. Alles, was ich nicht aus oder im Glauben tue, ist Sünde. Überall, wo ich nicht auf die Stimme des guten Hirten höre, wo ich nicht von der Stimme des guten Hirten mich leiten lasse, ist Sünde. Und Sünde eben, wie vor zwei Wochen dargestellt, nicht verstanden als eine moralische Verfehlung, etwas tun von etwas vom Verbotenen, sondern Sünde eben verstanden als mangelndes Vertrauen, dass das jetzt dran ist für Gott. Mangelndes Vertrauen, eine mangelnde Bereitschaft, etwas aus der eigenen Hand in die Hand Gottes zu legen. Aber wenn ich im Vertrauen durchs Leben gehe, dann höre ich auf, Wichtiges von Unwichtigem oder kleine von großen Tätigkeiten auch in der Gemeinde zu unterscheiden. Und dann nehme ich wahr, dass Sünde nicht dann beginnt, wenn ich den anderen verletze, sondern dass mir dann das Vertrauen fehlt, dass es dann Sünde ist, wenn mir der Glaube dafür fehlt, dass wer oder auch was mir an diesem Tag begegnet, wichtig ist und darin auch ein Zeichen Gottes liegt für mich. Wo dieser Glaube fehlt, da suche ich immer nach dem Eigentlichen, wo ich noch hin muss und gehe an dem eigentlich Wichtigen, was jetzt gerade schon da ist, vorbei. Ich suche vielleicht nach dem eigentlichen Moment im christlichen Alltag, wo ich meinen Glauben bekennen kann, anstatt schlicht darauf zu vertrauen, dass ich im Raum des Vertrauens bekennen kann, wie sehr ich Gott vertraue, dass ich in meiner alltäglichen Arbeit einen Sinn sehe. Und nicht nur darin, wenn Menschen predigen oder einen Straßeneinsatz machen. Oder dass eben in einem ganz unscheinbaren Moment sich Gottes Reich verwirklichen kann. Sünde kann sein, nicht darauf zu vertrauen, dass in einem ganz unscheinbaren Moment sich Gottes Reich verwirklicht und verwirklichen will. Und dann gehe ich eben achtlos daran vorüber. Oder ich fahre achtlos daran vorüber. So wie ich vorletzte Woche, als auf dem Fußweg mir ein kleiner Junge mit Schulranzen auf dem Rücken zuwinkte, mit einem strahlenden Lächeln. Und ich nicht zurückwinkte. Seine Freude nicht beantwortete. Ich habe ihn wahrgenommen, aber ich bin gleichgültig weitergefahren. Natürlich mit wichtigeren Gedanken beschäftigt als Pastor. Und doch dann wurde ich von Gott gepackt, dass mir klar wurde, das ist deine Sünde. Dass du diesen Moment nicht persönlich mit Jesus unterwegs warst und nicht geglaubt hast, dass Gott diesen Menschen jetzt grüßen will, durch dich. Ich habe die Gelegenheit übergangen, die Gott mir geschenkt hat, Freundlichkeit wieder zu spiegeln, weiterzugeben. Die Gelegenheit verpasst, darauf zu vertrauen, dass eine solche Geste diesem Jungen deutlich macht, er ist ein geliebtes Kind Gottes. Es gibt Menschen, die ihn freundlich zurückgrüßen. Und auf diese Weise habe ich die Gelegenheit verpasst, Gottes Willen auf dieser Welt, auf dieser Erde zur Wirkung kommen zu lassen, obwohl ich darum ja bete, im Vater unser, dein Wille geschehe. Ich glaube, es geht darum, immer auf die Stimme des guten Hirten zu hören. Wie war er unterwegs? Was hat ihn motiviert und geprägt? Es geht darum, daran zu glauben, darauf zu vertrauen, dass Jesus im Kleinen und Unscheinbaren sein Königreich Gottes aufrichtet. Aber ich habe eben nicht aus diesem Glauben gehandelt, nicht aus diesem tiefen, ja, vertrauten Gespräch mit Jesus heraus die Situation erkannt. Das war mir vielleicht zu banal, zu unwichtig. Es muss ja gleich immer was Großes, was Bedeutsames sein, was auch von anderen gesehen wird, was vielleicht die Gemeinde voranbringt, was nachhaltig ist. Aber ob etwas nachhaltig ist, ob etwas gut ist im Reich Gottes und sich im Raum des Vertrauens abspielt, das hat nichts damit zu tun, wie groß oder umfassend etwas ist. Sondern es geht darum, ob ich darüber mit Jesus im Gespräch bin. Ob ich mein Ohr an seiner Stimme habe. Und so auf diese Art und Weise darauf vertraue, dass Gott mich auch durch Unscheinbares gebraucht. Indem ich einfach das, was ich tue, einfach immer wieder in seine Hand zurücklege. Ohne zu wissen, wie wichtig, bedeutsam oder mit welchen Auswirkungen das verbunden ist. Auf Kurs bleiben bedeutet auch, drittens, ich kann auf Kurs bleiben, indem ich Gott gefallen möchte. Wohl wissend, dass vieles von dem, was ich tue, vielleicht manch anderer besser kann. Aber wenn ich darauf vertraue, dass Gott gefallen hat an meinem Beitrag in meiner kleinen Welt, vielleicht auch an deinem Beitrag in der größeren Welt, an der du eine Rolle spielst, wenn ich darauf vertraue, dass Gott daran gefallen hat, dann unterscheidet das den Glauben vom Unglauben. Dieses Vertrauen und die Entscheidung, Gott gefallen zu wollen mit dem, was ich tue, es ja auch ihm wieder zu überlassen, wie wertvoll mein Tun und Lassen ist. Was davon bedeutungslos bleibt oder was davon ganz große Bedeutung bekommt. Dieses Urteilen erspare ich mir und überlasse es getrost Gott. Nicht die großen Ziele, die ich mir selber setze, nicht der Erfolg, den ich habe, nicht der Zuspruch durch andere halten mich auf Kurs, ohne das alles für unwichtig erklären zu wollen. Aber auf Kurs, im Glauben bleibe ich durch meine tägliche Entscheidung, dafür, dass ich mir Gottes Gunst ja selber gar nicht erwirken kann. Also vorher gar nicht wissen kann, ob das, was ich tue, bei Gott wohlgefällig ist. Ob er das so toll findet. Sagt, ja, das hast du richtig gemacht. Du bist mein gutes Werkzeug. Ich entscheide mich täglich dafür, dass ich mir Gottes Gunst selber nicht erwirken kann. Und so verstanden ist dann eben Glaube keine Leistung, sondern etwas, so wie Luther es in seinen 95 Thesen ganz am Anfang benennt. Der Glaube ist, dass das ganze Leben der Gläubigen ein Bußetun, übersetzt ein Umkehren sein soll. Ein sich wegkehren von meinen eigenen Gedanken, von meiner eigenen Überzeugung. Die Dinge nicht selber in die Hand zu nehmen, sondern ja, sie eben immer wieder in Gottes Hand zurückzulegen. Und das ist kein bleibendes Gefühl, kein Zustand, auf dem ich mich ausruhen kann, sondern zum Glauben entscheide ich mich immer wieder neu. Jeden Moment, jeden Tag, jeden Morgen, jeden Abend. Und hier kommen dann auch die Regelmäßigkeiten ins Spiel, die hilfreichen Regelmäßigkeiten. Nennen wir es auch ruhig Rituale. Und sei es eben die viel besprochene stille Zeit, also das Lesen in der Bibel und das Beten am Morgen. Um mich immer wieder daran zu erinnern, dass ich mein Leben aus Gottes Hand empfange und es auch immer wieder abends in Gottes Hand zurücklege. Dass es alles nicht meins ist, was daraus wird, sondern von Gott kommt. Und deshalb pflege ich stille Zeit, deshalb bete ich und lese die Bibel, damit ich nicht aus mir selber heraus handle, sondern damit ich dadurch immer wieder neu in diesen Raum des Vertrauens eintrete. Mir die Stimme eben bekannt ist durch die Worte, die ich lese. Das kann aber auch Luthers Morgen- oder Abendsegen sein, indem wir sagen ganz schlicht am Morgen, wenn wir aufstehen und den Tag vor uns haben, das walte Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also es heißt doch, dass alles, was ich tue, das soll eigentlich Gott walten. Und ich kann beten, etwas ausführlicher, du wollest mich an diesem Tag auch behüten vor Sünde, ist dann die Fortsetzung, und dass dir all mein Tun und Leben gefalle. Behüten vor Sünde, also davor zu vergessen, wie wichtig es ist, alles im Vertrauen zu tun, sondern es da zu tun, um Gott zu gefallen. Und ich werde nur dann behaupten, dass solche Rituale leere und tote Routine sind, leere und tote Worte, wenn ich sie eben nicht bewusst spreche, in dem Bewusstsein, dass ich nur aus Glauben heraus leben kann. Ich kann auch darauf verzichten. Ich kann auch im Glauben darauf verzichten und es ist keine Sünde, wenn ich den Tag nicht so beginne. Aber ich glaube, es ist doch wahrscheinlich so, dass ich ohne irgendeine regelmäßige Erinnerung dann aus der Übung komme mit diesem vertrauensvollen aus der Hand legen und aus Gottes Hand nehmen. Ich fühle mich wahrscheinlich immer mehr selbstverantwortlich und verliere dann auch das Vertrauen, dass Gott aus meinem unvollkommenen Stammeln einen Wohlklang macht. Zu diesen regelmäßigen und auch wohltuenden Ritualen zähle ich auch unseren Gottesdienst, heute Morgen auch schon so erwähnt. Hier geben wir doch auch gemeinsam Gott die vergangene Woche in seine Hand zurück und bitten ihn vertrauensvoll darum, dass er aus dem, was wir getan haben, etwas Gutes macht. Und wir empfangen gleichzeitig eine neue Woche aus seiner Hand und wagen dann gestärkt mit dem Vertrauen Schritte und wagen auch Begegnungen. In der Gemeinschaft, die wir dann so zusammen sind, können wir uns gegenseitig dann auch dann die Gewissheit geben, uns gegenseitig versichern, dass Gott sich zu denen stellt, die auf ihn vertrauen. Und wenn ich in dieser Gewissheit unterwegs bin, dann, glaube ich, gehört es viertens auch dazu, um auf Kurs zu bleiben, auch Wagnisse einzugehen. Kleine oder große Entscheidungen zu wagen, ob jetzt im Alltag, so in dem kleinen Moment, was ist denn jetzt hier dran? Und vielleicht die Sorge zu haben, verpasse ich das Wichtige, mache ich was Unwichtiges? Das ist ein Wagnis, ohne vorher genau zu wissen, in welche Richtung meine Entscheidung führt. Denn im Glauben vertraue ich auf der Zusage, auf das Wort Gottes. Dass Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Das hängt nicht an mir, an dem, was ich tue, sondern an Jesus. Und weil ich es dann in den kleinen Entscheidungen eingeübt habe, darüber mit Jesus zu reden, ihn zu bitten, das zu segnen, dann werde ich das bei großen Entscheidungen nicht weniger, aber auch nicht mehr beten und nicht weniger und nicht mehr vertrauen, dass auch Gott diese große Entscheidung segnet. Als Dani und ich uns füreinander als Ehepartner entschieden haben, da war das solch eine Entscheidung im Vertrauen. Zum einen war uns beiden, jedem von uns, wichtig, dass der jeweils andere Partner genauso in diesem Raum des Vertrauens lebt. In dem Raum des Vertrauens zu dem guten Hirten, zu Jesus Christus. Also der Glaube an Gott, das Vertrauen zu Jesus war für uns sozusagen die Zulassungsvoraussetzung, um gemeinsam einen Raum des Vertrauens zu betreten, um in die engere Wahl zu kommen. Weil uns deutlich wurde, wenn das in der Zukunft auch gelingen soll, eben solche Entscheidungen immer mal wieder zu fällen, ohne zu wissen, was wird daraus, dann brauchen wir jemanden, der es auch wagt, Schritte im Vertrauen auf Gott zu gehen. Ohne sich vorher ausrechnen zu können, ob ich damit richtig liege. Und zum anderen war es für uns ein Sprung, dieser Schritt in die Ehe und die Partnerschaft, weil wir nicht abgewogen haben, nach den üblicherweise menschlichen Maßstäben, ob wir uns ergänzen würden, ob wir damit eine erfolgreiche und lange Ehe gewährleisten könnten. Im Gegenteil, wir haben uns getraut gegen alle Ratschläge von außen, die uns nämlich beobachtet haben nach solchen Kriterien und uns davon abgeraten haben, zu heiraten. Wir haben es gewagt, im Vertrauen. Wir sind das Wagnis des Glaubens eingegangen, das Wagnis einer lebenslangen Partnerschaft im Glauben. Nicht, weil wir sagen würden, ja, wir haben es gewusst, dass das die eine und die einzige Partnerin oder sie, dass ich der einzige Partner für sie bin. Sondern im Vertrauen, dass Gott mit uns ist. Und weil wir uns das bis heute zum Motto gemacht haben, gemeinsam Gottes Hand, die Zukunft aus Gottes Hand zu nehmen. Gemeinsam uns in die Zukunft vorzuwagen. Vertrauen auf Gott gestalten wir unser Leben. Und das bedeutet für mich fünftens und letztens auf Kurs bleiben, trotz und mit Fehlern. Glauben, mein Leben gestalten bedeutet auch, ich weiß, ich bin nicht fehlerlos. Und genau deshalb ist Glauben und Vertrauen, dieser Raum des Vertrauens, finde ich, so entlastend und befreiend. Weil ich weiß, ich bin nicht fehlerlos, aber ich falle deshalb nicht aus dem Raum des Vertrauens heraus. Ich kann selbst mit äußerlich falschen Entscheidungen, die ich vielleicht auch selber dann so einschätze, die ich rückgängig machen muss, trotzdem auf Kurs bleiben. Auf dem Weg des Glaubens bleiben. Sogar dann, wenn ich innerlich vielleicht zweifle oder mich für meine Fehlentscheidung anklage. Denn, so schreibt Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 3, daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind, dass wir auf dem richtigen Kurs sind und können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen, dass wenn Gott unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Daran erkennen wir, gemeint ist daran, dass wir einander lieben in der Gemeinschaft. Gott ist größer als unser Herz, das uns verdammt, das uns zweifeln lässt, ob wir was richtig oder falsch gemacht haben. Ob wir es so gemacht haben, wie andere, die ihren Weg im Vertrauen gegangen sind, ob wir die Entscheidung genauso fällen würden oder ob wir es anders gemacht haben und vielleicht jetzt zweifeln, ist dann unsere Entscheidung falsch? Nein, weil es nicht darauf ankommt, dass wir perfekt, erfolgreich oder einlinienförmig vorwärts gehen, sondern weil es um die Kursroute geht, die im ersten Johannesbrief vorgegeben ist. Und die lautet, und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander. wie er uns das Gebot gegeben hat. In diesem Raum des Vertrauens, da gehe ich also nicht an den Geboten vorbei. Die lasse ich nicht links liegen, sondern natürlich orientiere ich mich an diesen Navigationspunkten. An dem, was Jesus sagt, in dem, welchen Raum er mir damit absteckt. Und trotzdem kann es sein, dass sich von außen betrachtet eine Entscheidung im Glauben gar nicht von einer im Unglauben unterscheidet. Zwei können das völlig Gleiche tun und für den einen ist es Sünde und für den anderen ist es Vertrauen. Sich für das Wohl der Menschen für mehr globale Gerechtigkeit einsetzen, Kranke pflegen, alten Gesellschaft leisten oder sich selbst vielleicht Ruhe gönnen, eine Pause, für sich etwas Gutes tun. Den Unterschied, ob es im Glauben gerecht richtig ist oder Sünde, macht allein der Glaube. Das Vertrauen, dass es Gott jetzt gefällt, wenn ich das jetzt tue oder das andere lasse. In diesem Glauben investiere ich mich an unterschiedlichen Stellen. Nicht, weil ich weiß, das ist das einzig Richtige und das muss jetzt nach vorne gebracht werden. Ich weiß es nicht, sondern ich investiere mich zum Beispiel im Glauben in den Bibelmarathon. Nicht, weil ich das abgewogen habe und den Erfolg schon vor mir sehe oder daraus Gemeindewachstum ableite, sondern weil ich darauf vertraue, dass Gottes Wort nicht leer zurückkommt, wenn es öffentlich gelesen wird. Jesaja 55, Vers 11. Mein Wort kommt nicht leer zurück, sondern richtet aus, wozu ich es beauftragt habe. In diesem Vertrauen führe ich einen Glaubenskurs durch, nicht weil wir dadurch hinterher 20 Gemeindemitglieder mehr haben, sondern weil ich glaube, selbst wenn es nur einen Teilnehmer gibt, dass Freude im Himmel sein wird über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die meinen, sie bräuchten keine Umkehr. Und dazu muss das kein moralisch verwerflicher Mensch sein, der anschließend gut bürgerlich geworden ist, sondern es kann eine äußerlich ganz anständige Person sein, der sich durch diesen Kurs der Raum des Vertrauens öffnet und damit, so glaube ich, auch die Tür zum Himmel. In diesem Glauben habe ich mich auch entschieden, nicht weil das der einzig wahre und richtige Beruf ist, wenn man Gott dienen will, Sonntag für Sonntag zu predigen. Nicht weil das einzig Richtige und Wahre ist, sondern im Glauben habe ich mich entschieden, Sonntag für Sonntag zu predigen und zu glauben, dass mein Wort für einen, der es hört, zu Gottes Wort wird. Und das könnte eben auch jemand sein, dem die Botschaft schon längst vertraut ist, gut bekannt. Zum Beispiel mir selbst. Wie gut, wenn ich selber mich neu darauf einlasse, mich Gott wieder ganz auszuliefern. In dem Raum des Vertrauens. Fazit. Du bleibst dann auf Kurs, wenn du Gott vertrauensvoll das Urteil über dein Leben überlässt. Über dein Tun und Lassen. Halte dich in diesem Raum des Vertrauens auf, wo du die Stimme des guten Hirten hörst. Und lass deine Entscheidungen los. Leg sie in Gottes Hand. Versuch nicht dadurch etwas zu bewirken, was dich vor Gott gerecht macht, sondern vertraue und glaube, dass es Gott gefällt. Und du wirst spüren, das entlastet und befreit. Und das entscheidet den Glauben vom Unglauben. Vertrauen darauf, dass du dich in Rufweite von Jesus aufhältst. Das entlastet dich von dem Gewicht jeder einzelnen Entscheidung, von der Auswirkung, die dein Tun und Lassen haben könnte. Denn das ist das Zentrum unseres Glaubens. Im Glauben leben wir von der guten Nachricht, von der frohmachenden, freimachenden Botschaft, dass nicht du selbst, sondern ein anderer dein Leben rechtfertigt. Und so entdeckst du im Raum des Vertrauens ganz viel Freiheit für deine Kursmanöver. Amen.